ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Jessica Wiener. Ich grüße Sie. In Berlin ist die Luft besser geworden, zumindest an einigen Hauptstraßen. Deswegen hat der Berliner Senat entschieden, dort darf wieder schneller gefahren werden. Statt Tempo 30, nun wieder Tempo 50. 23 Hauptstraßen betrifft das in Berlin. Die Entscheidung allerdings gilt als kontrovers, auch beim Koalitionspartner SPD. Ann-Christin Schenten, RBB 24, Landespolitik mit den Einzelheiten.
In Mitte auf der Friedrichstraße von unter den Linden bis zur Dorotheenstraße oder auf der Invalidenstraße zum Alexanderufer bis zur Scharnhorststraße dürfen Autofahrende bald wieder mehr Gas geben. Denn hier führt der Berliner Senat wieder Tempo 50 ein und nicht nur da, erklärt Senatssprecherin Christine Richter am Dienstag.
Auf 20 Straßenabschnitten gilt dann wieder Tempo 50. Davon wird auf 16 Straßenabschnitten ein nächtliches Tempo 30 in der Zeit von 22 bis 6 Uhr bestehen bleiben.
Und auf 3 weiteren Abschnitten wird Tempo 50 teilweise wieder eingeführt. Macht insgesamt 23 Straßenabschnitte, auf denen Tempo 30 ganz oder in Teilen aufgehoben werden soll. Verkehrssenatorin Ute Bonde begründete das zuletzt damit, dass der Bund die Richtliniengeschwindigkeit 50 vorschreibt und daher, jetzt wo die Schadstoffwerte besser seien, Tempo 30 nicht mehr zu rechtfertigen sei. Doch es gibt Einschränkungen. Und zwar dann, wenn die Verkehrssicherheit bedroht ist. Das bestätigte auch Senatssprecherin Christine Richter.
Vor Kita und Schulen ist ganz klar, dass Tempo 30 gilt. Die Verkehrssicherheit hat höchste Priorität für diesen Senat.
Auf insgesamt 11 Straßen bleibt daher auch Tempo 30 bestehen. Doch Tino Schopp, verkehrspolitischer Sprecher der Koalitionspartnerin SPD im Abgeordnetenhaus, geht das nicht weit genug. Er wirft dem Senat vor, die Verkehrssicherheit, insbesondere die hochfrequentierten Schulwege, nicht genau geprüft zu haben.
Also die heutige Entscheidung ist eine politische Entscheidung und ich halte sie für falsch und ich halte sie auch für äußerst gefährlich. Und ich will Ihnen das gerne an einem Beispiel erklären. Die Stromstraße in Berlin-Moabit, in Berlin-Mitte, enthält einen Abschnitt, auf dem heute Tempo 30 gilt. Im Umfeld dieses Abschnittes liegen ca. 7 Schulen. Nichtsdestotrotz, im Ergebnis hat man festgehalten, Tempo 50 anzuordnen, weil eine Gefahrenlage nicht erkennbar ist.
Und das, obwohl dort ein hochfrequentierter Schulweg verläuft, sagt Schopf. Und laut ihm hätte der Senat das auch erkannt und trotzdem nicht gehandelt. Schopf meint, der Senat weigere sich, konkrete Schulwegspläne zu erstellen und schaffe lieber schnell Tempolimits ab. Der Senat selbst hingegen verweist auf die ausführlichen Prüfungen der Verkehrssicherheit, die in den letzten Wochen auch nochmal wiederholt wurden, nachdem die SPD bereits schon einmal Kritik angemerkt hatte. Danach hätten keine Änderungen vorgenommen werden müssen. Katharina Wolf, Mobilitätsexpertin beim Berliner BUND, geht mit ihrer Kritik allerdings noch einen Schritt weiter. Sie fordert sogar noch mehr Tempo-30-Zonen für Berlin, um Verkehrstote zu verhindern.
Tempo-30er-Zonen sind eine richtige Wunderwaffe, um Menschenleben zu retten. Zum einen schützen sie die Gesundheit, aber sie beugen auch sehr schwere Unfälle vor und damit weniger Verkehrstote.
Tatsächlich konnten Städte wie London oder Helsinki durch Geschwindigkeitsbegrenzungen die Zahl der Verkehrstoten senken. In Berlin folgt man nun aber erstmal der Bundesrichtlinie Tempo 50. Wann dieses Tempo allerdings auf den betroffenen Straßen wieder gilt, das ist noch nicht klar. Es könnte einige Wochen dauern. Die Bezirke müssen die Maßnahme umsetzen und können vorher auch noch Anmerkungen einbringen.
Der Senat hebt in vielen Berliner Hauptstraßen Tempo 30 auf. Ann-Christin Schenten aus der landespolitischen Redaktion war das dazu. Für Autofahrer in Berlin gibt es keine so guten Nachrichten, für Autofahrer in Brandenburg dagegen schon. In Berlin könnten nämlich die Autoversicherungsbeiträge teurer werden, in Brandenburg dagegen werden sie wohl sinken. Hintergrund ist, dass der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft die sogenannten Regionalklassen neu berechnet hat. Warum Berlin hochgestuft worden ist und Brandenburg runter, das hat sich RBB24-Reporterin Anke Michel angeschaut. Und Tipps von Experten, wie sie sparen können, hat sie auch.
Viele Menschen, viele Autos, viele teure Unfälle. So lautet kurz zusammengefasst der Grund für die eventuell steigenden Beiträge zur Kaskoversicherung in Berlin. Rund 420.000 Autofahrer, die eine Teilkaskoversicherung haben, müssen wahrscheinlich höhere Prämien zahlen. Der Gesamtverband der Versicherungswirtschaft GDV hat die sogenannte Regionalklasse in Berlin um eine weitere Stufe hochgesetzt. Allerdings wird es deswegen nicht zwingend teurer, sagt Anja Käfer-Rohrbach, Vize-Geschäftsführerin Geschäftsführerin des Verbandes.
Die Regionalklasse ist nur ein Aspekt. Es spielt auch das Thema schadenfreie Beitragsjahre eine Rolle, das Alter des Fahrzeughalters. Es spielt eine Rolle, wie viele Personen fahren das Fahrzeug und auch welche Typklasse es ist. Also es sind viele Aspekte, die da mit reinspielen und dementsprechend muss sich es gar nicht zwingend auf die Prämien auswirken.
Ein weiterer Aspekt kommt hinzu. Die Beseitigung von Unfallschäden an den Fahrzeugen kostet immer mehr, weil in vielen Autos hochwertige Elektronik verbaut ist und die Preise für Ersatzteile deutlich gestiegen sind. Bei der Vollkasko sowie der Haftpflichtkasse steht Berlin schon seit einiger Zeit jeweils in der höchsten Stufe. Hier bleibt es also teuer. Das liegt auch daran, dass die Diebstahlquote gerade neuwertiger Autos hier so hoch ist und diese in der Regel Vollkasko versichert sind. In Brandenburg gibt es dagegen einen gegenteiligen Trend. Weil es hier im vergangenen Jahr weniger Unfälle gab als im Bundesdurchschnitt, sind gleich mehrere Zulassungsbezirke herabgestuft worden. Unter anderem Potsdam oder Spree und Elbe-Elster. Brandenburger könnten also Glück haben. Eventuell sinken ihre Beiträge zur Autoversicherung. Eine Garantie gibt es dafür allerdings nicht. Wenn man in Berlin Post bekommt mit einer Erhöhung der Prämien, hat man ein Sonderkündigungsrecht. Hermann Josef Tenhagen, Chefredakteur von Finanztipp, sagt, es könne sich lohnen, das zu nutzen.
Der Unterschied zwischen einer teuren und einer preiswerten Versicherung, also die teure kann schon mal doppelt so teuer sein wie die preiswerte, auch schon mal dreimal so teuer sogar.
Tenhagen rät dazu, Vergleichsportale zu nutzen, um die günstigste Alternative zu finden.
Dann hat man normalerweise den günstigsten Tarif rausbekommen und dann muss man halt entscheiden, wenn es nur 20 Euro weniger sind, ob das den Wechsel lohnt. Wenn es 200 sind, natürlich wechseln.
Die Zahlen der Versicherungswirtschaft zeigen allerdings, nur durchschnittlich 8% der Versicherten wechseln nach Preiserhöhungen zu einem günstigeren Anbieter.
Informationen von rbb24-Reporterin Anke Michel waren das. In einem Monat, am 3. Oktober, begeht Deutschland einen großen Jahrestag. Die Wiedervereinigung ist dann genau 35 Jahre her. Ganz weg ist die Trennung zwischen Ost und West aber nicht, denn noch immer verdienen die Menschen in den neuen Bundesländern weniger als die in den alten. Auch wenn der langfristige Trend in Richtung Angleichung zeigt, berichtet rbb24-Landespolitikreporterin Annette Gufner.
Die Zahlen des Statistischen Bundesamtes sind eindeutig. Ostdeutsche Vollzeitbeschäftigte verdienten im Durchschnitt im vergangenen Jahr immer noch rund 20% weniger als westdeutsche Vollzeitbeschäftigte. Das liegt auch daran, dass die starken Branchen eher im Westen sitzen, sagt Arbeitsmarktforscher Johannes Giesecke von der Humboldt-Universität Berlin.
Die Pharmaindustrie, Versicherungen, Banken und so weiter, die sitzen eben überdurchschnittlich häufig in westdeutschen Ländern. Die Betriebsgröße ist auch ein wichtiger Faktor. Große Betriebe zahlen einfach besseres Geld. Und als dritter Punkt wird häufig ins Feld geführt, dass die Tarifbindung geringer ist in Ostdeutschland.
Beim Lohngefälle sei noch einiges zu tun, sagt Giesecke. Ob es den Menschen im Osten schlechter geht, das lasse sich an der Lohnhöhe aber nur bedingt ablesen, sagt Steffen Müller vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung. Aussagekräftiger sei das sogenannte verfügbare Einkommen, weil da neben den Löhnen auch Renten oder Sozialleistungen mitbedacht werden.
Daraus kann man eine Kaufkraft berechnen, wenn man eben die unterschiedlichen Preisniveaus in Ost und West berücksichtigt. Ohne Berücksichtigung der Preisniveaus ist die Lücke 10%. Wenn ich dann nochmal hineinrechne, dass im Osten im Durchschnitt die Mieten niedriger sind, bleibt da vielleicht 5%, vielleicht 7%.
Katja Karger, die Vorsitzende des DGB Berlin-Brandenburg, sieht das anders. Auch im Osten hätten viele Menschen hohe Kosten, sagt sie.
In den meisten Städten und Gegenden von Brandenburg ist das mitnichten mehr so, dass die Lebenshaltungskosten wahnsinnig preiswert sind. Wenn wir uns viele ländliche Gebiete im Westen angucken, sind die total vergleichbar mit unseren Gebieten in Brandenburg.
Karger fordert deshalb ein Tariftreuegesetz. Dann würden staatliche Gelder nur noch an Unternehmen gehen, die tarifgebunden sind. Die Gehaltsunterschiede zwischen Ost und West, hofft sie, würden dann weiter schrumpfen.
Bis dahin ist aber noch ein Stück zu gehen. Aus der landespolitischen Redaktion war das Annette Kufner. Der Berliner Senat will die Finanzierung von Privatschulen verbessern. Das soll vor allem Kindern aus sozial schwachen Familien zugutekommen. Gleichzeitig wird ab 2027 eine verpflichtende Schulgeldtabelle für Privatschulen eingeführt. Einzelheiten dazu aus der landespolitischen Redaktion von Sebastian Schöbel.
Privatschulen, die Kinder mit Förderbedarf und aus einkommensschwachen Familien aufnehmen, sollen künftig dafür die gleichen Zuschüsse bekommen wie öffentliche Schulen. Dafür will der Senat das Schulgesetz ändern. Das Ziel: mehr Durchmischung der Schülerschaft an den Privatschulen, die im Gegenzug finanziell Hilfe bekommen in Zeiten stark steigender Kosten. Gleichzeitig wird es ab dem Schuljahr 2027/28 2023 eine verpflichtende Tabelle geben, die festlegt, wie viel Schulgeld Privatschulen verlangen dürfen. Von 35 Euro pro Monat bei Kindern aus Familien mit weniger als 30.000 Euro Einkommen pro Jahr bis zu 350 Euro pro Monat bei einem Jahreseinkommen von bis zu 81.000 Euro. Linke und Grüne werfen dem Senat vor, die Unterstützung der Privatschulen mit Kürzungen bei öffentlichen Schulen zu finanzieren. Die AfD wiederum fordert, dass Berlin den Privatschulen sämtliche Kosten erstattet. Nach dem Senatsbeschluss geht die Gesetzesänderung nun noch ins Abgeordnetenhaus.
Informationen von Landespolitikreporter Sebastian Schöbel waren das.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Von Silvia Wassermann und Silja Sodke. In den Berliner Messehallen unter dem Funkturm wird zurzeit ordentlich geschuftet.
Wir fangen hier mit der Platte an. Entweder. Du hast hier Nummer 11.
Am Freitag startet hier die IFA, die internationale Funkausstellung. Dafür, dass die aufwendigen, oft spektakulären Stände mit den Technikneuheiten rechtzeitig stehen, sorgen die Messebauer. Einen Knochenjob haben die, vor allem in Berlin, denn hier hakt es an den Arbeitsbedingungen. Messebauer Ralf Helle von der Hamburger Firma MDS schaut gerade auf den Bauplan des Standes, den er und seine Kollegen bis Mittwochabend fertig aufgebaut haben müssen. Millimeterarbeit unter Zeitdruck ist das. Große Wandmodule muss Ralf Helle an den dafür vorgesehenen Ort schleppen.
Die sind schwer. Das sind 19 mm und ich weiß nicht wie viel Kilo. Ich denke mal 20 Kilo, 30 Kilo werden die haben. Schätze ich mal, ja. Das machen wir den ganzen Tag. Auf Messe, von morgens bis abends.
Doch neben dem normalen Stress, den die Arbeit als Messebauer so mitbringt, hat der Standort Berlin noch ein paar Extras, die die Männer aus dem Norden stören. Das geht schon mit dem Parken los, denn Parkplätze oder ein Parkhaus gibt es für sie nicht, erzählt uns Messebauer Marcel Neuwerk.
Das Problem ist, wenn wir unser Werkzeug holen müssen oder so, wir müssen außerhalb parken, wir können nicht hier vorne parken. Das kostet nochmal extra Geld. Wir sind ja hier, um Geld zu verdienen und nicht welches auszugeben. Ne?
Die Messe Berlin sei langsam über viele Jahrzehnte gewachsen und nicht mit einem Schlag geplant und gebaut worden. Jetzt sei halt kein Platz mehr für ein extra Parkhaus, so der Sprecher der Messe Berlin, Emanuel Höger.
Da kommen wir nicht drum rum. Wir haben auch kein Gelände, auf das wir zugreifen können, um uns herum. Das ist einfach die Gegebenheiten, die wir haben. Es funktioniert aber ehrlicherweise schon ganz gut.
Diesen Optimismus des Pressesprechers können die Berliner Messebauer von der Firma D4 Projektteam GmbH nicht teilen. Projektmanager Alexander Hertha.
Wir haben tatsächlich auch wirklich Subunternehmen von uns oder Monteure, die sagen, also Berlin braucht er mich nicht mehr anfragen, mache ich einfach nicht mehr.
Seine Firma baut gerade den Stand für einen großen Elektronikhändler. Alle Teile müssen mit dem LKW angeliefert werden. Und da ploppt laut Veranstaltungstechniker Philipp Buchhorn das nächste Problem für die Mitarbeiter auf.
Die weitere große Herausforderung ist die Logistik, die tatsächlich wirklich eine Katastrophe ist. Angefangen jetzt von den diversen Baustellen rund ums Messegelände. Dann gibt es ja hier diese Slot-Buchungsgeschichte, die gemacht werden muss. Also man muss genau auf eine halbe Stunde festlegen, wann der LKW denn da ist.
Alle LKW dürfen nur für den vorab gebuchten Slot auf das Gelände. Schaffen sie das Ausladen nicht in dieser Frist, steht meist schon der nächste LKW auf der Matte. Messesprecher Emanuel Höger kann die Kritik nicht nachvollziehen.
Wir können nicht alle gleichzeitig hier aufs Gelände lassen. Dann ist das Gelände voll, dann können sie sich auch intern nicht mehr bewegen. Deswegen gibt es ein Slot-System. Das funktioniert eigentlich sehr, sehr gut. Wir haben das jetzt seit 1,5 Jahren. Das hat sich gut etabliert.
Doch die Mängelliste der Messebauer ist noch nicht zu Ende. Auch bei menschlichen Bedürfnissen wird es öfter eng, berichtet Messebauer Alexander Hertha.
Es ist ein wirkliches Thema auf der Messe Berlin, aber auch tatsächlich in anderen Messegeländen, dass es halt teilweise nur eine Toilette in der ganzen Messehalle gibt, wo dann gefühlte 300-400 Monteure eben drauf müssen.
Hier lässt sich vielleicht dann doch etwas ändern. Emanuel Höger von der Messe.
Das höre ich zum ersten Mal. Wenn es dort ein Problem geben sollte, dann kriegen wir das aber auch gelöst. Das ist, glaube ich, nichts, was man jetzt nicht lösen kann.
Probleme hinter den Kulissen. Und doch, wenn am Freitag die IFA losgeht, werden die Besucherinnen und Besucher davon wohl nichts mehr spüren und eine perfekt gebaute Messewelt vorfinden.
Und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Jessica Wiener. Und
Sie fanden's gut? Dann abonnieren Sie den Podcast gleich in der ARD Audiothek. Und der Tag in Berlin und Brandenburg gibt's auch im Fernsehen. Montag bis Freitag ab 18 Uhr im RBB.